Diese Folge wird präsentiert von Obi Nienburg. Rein, beraten lassen, durchstarten. Alles machbar mit Obi Nienburg.
Autismus verstehen statt vorschnell urteilen. Genau darum geht es in dieser Folge von Auf Schritt und Tritt. Ich bin Melanie Schafe und ich habe mich mit Beata Ziakowska vom Autismus-Therapiezentrum Bassum bei der Freudenburg getroffen. Wir sprechen über das Leben im Autismus-Spektrum, über Masking, Reizüberflutung, Missverständnis im Alltag und darüber, warum Verständnis oft wichtiger ist als die perfekte Lösung. Hört auch unbedingt bei unseren anderen Folgen rein. Dort sprechen wir mit spannenden Gästen über viele verschiedene Themen und folgen ihnen auf Schritt und Tritt.
Auf Schritt und Tritt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Schritt und Tritt. Wir befinden uns heute bei der wunderschönen Freudenburg in Bassum und ich habe natürlich wieder einen Gast bei mir. Stell dich doch bitte einmal kurz vor.
Hallo, ich heiße Beata Ziakowska, bin die therapeutische Leiterin vom Autismus-Therapiezentrum in Bassum. Es befindet sich hier in Bahnhofstraße. Wir gehören zu Autismus Weser Ems. Also wir sind eine sehr große Einrichtung, die mit mehreren Zentren belegt ist. Es gibt ja das erste Zentrum, das entstanden ist in Meppen, dann kam Oldenburg, Emden, Bassum, Leer und jetzt das neueste Wittmund. Wir haben auch eine Werkstatt in Meppen für Menschen mit Autismus und bedienen auch Schulbegleiter und mobile pädagogische Dienste, also Wohnassistenz.
Boah, so viele Themen. Ja. Aber wir fangen erstmal klein an. Genau. Heute geht es ja in unserem Podcast überwiegend um Autismus. Da bist du die perfekte Ansprechpartnerin für. Und wie bist du denn aber eigentlich dazu gekommen, dich auf Autismus zu spezialisieren?
Ah, das war eine witzige Geschichte. Ich habe mein Psychologiestudium abgeschlossen und hatte eine Freundin, die hatte eine autistische Tochter mit frühkindlichem Autismus. Und ich habe ganz oft auf sie aufgepasst. Und eigentlich sollte ich hier wegziehen und woanders gehen. Also eine psychotherapeutische Praxis wollte mich haben in Neukölln. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, eigentlich will ich gar nicht weg. Eigentlich gefällt mir das hier so gut. Und meine Freundin fragte, möchtest du ja mit mir zu einem Vortrag über Autismus? Da kommt Frau Steinhaus, die hält einen Vortrag. Und dann habe ich gesagt, ja, höre ich mir gerne mal an. Und dann war ich da und fand das ganz toll. Und anschließend waren wir bei Frau Steinhaus, um die kurze Fragen zu beantworten, bestellen. Und da hat Frau Steinhaus gefragt, ob ich einen Job suchen würde. Und sie sagte, ja, dann bewirb dich mal. Und dann habe ich mich beworben und den Job gekriegt. Und seit 17 Jahren bin ich in dem Bereich.
Wahnsinn, so lange schon. Ja. Du siehst gar nicht so alt aus.
Danke.
Kleine Schätzerin. Was fasziniert dich eigentlich so persönlich an diesem Themenfeld? Weil das ist ja ein unheimlich breites Spektrum.
Ja. Und das fasziniert mich. Ne? Man sagt ja immer wieder, man kennt einen Autisten, dann kennt man nur wirklich diesen einen Autisten. Und das ist ja auch so. Ne? Also so viele Therapien, die ich ja in diesen 17 Jahren durchgeführt habe, habe ich unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und ich lerne immer wieder von den Menschen. Also die sind so toll und die faszinieren mich. Also das Thema ist super.
Was wünschen sich denn so Menschen mit Autismus am meisten von ihrem Umfeld?
Verständnis. Verständnis tatsächlich. Die haben ganz oft Schwierigkeiten in sozialer Interaktion, in der Kommunikation und fühlen sich ganz oft unverstanden. Und auch diese Wahrnehmungsverarbeitungsstörung, die sie da zeigen, also es ist irgendwie zu laut, zu hell und so weiter, da hätten sie gerne mehr Verständnis.
Mhm. Wir sind ja jetzt gerade hier bei der Freudenburg. Ja. Das ist jetzt nochmal, ich finde es nämlich total interessant, das Thema, deswegen hake ich da so ein bisschen nach. Hier haben wir ja nun zum Beispiel so einen kleinen Steinweg. Wir haben hier etwas, wie nennt man das, so Holznetze liegen. Wir haben Rasen. Sind solche Kleinigkeiten für uns schon Herausforderungen für Autisten?
Nicht immer. Also man darf man auch nicht vergessen, Menschen mit Autismus lieben Natur. Mhm. Also viele von unseren, ich würde sagen sogar 80%, sind ja so Naturwissenschaftler. Ne? Und deswegen sind sie gerne in der Natur. Das können sie gut abschätzen. Die Stolpersteine sind immer da, wo viele Menschen sind. Also angenommen, wir sind jetzt hier ist ganz ruhig und so weiter. Aber wenn es hier ein Konzert wäre und ganz viele Menschen, das wäre ganz schlecht.
Ja, hier sind ja im Sommer ganz, ganz viele Konzerte.
Genau,
das wäre so quasi von der schönen Seite wäre dann der Worst Case da.
Genau.
Oder?
So ist es.
Ich habe da ja wirklich so ein einseitiges Denken, weil man kennt halt zu wenig vom Autismus. Mhm. Und da hätte ich schon gedacht, so wenn hier jetzt so ein Kieselweg ist, dieses Geräusch, wenn man mit den Schuhen über diese Kiesel geht, dieses Knirschen, dass das eventuell auch so ein bisschen
triggern kann. Ja, manchmal könnte es triggern, ne? Aber es ist nicht für jeden Ne? Also es ist hier wirklich, wie gesagt, man kann man die nicht in einen Topf stecken und sagen, wenn der für einen irgendwie Kieselweg ganz, ganz schlecht ist, ist ja für alle auch ganz schlecht.
Ja, ne? Deswegen, ich habe da halt auch so ein einseitiges Denken, sage ich jetzt mal, wie du es eben auch schon so schön gesagt hast. Wie würdest du denn für Menschen wie mich Autismus einfach erklären, dass wir es gut verstehen?
Einfach erklären ist schwierig. Also ich würde tatsächlich sagen, Menschen mit Autismus haben Schwierigkeiten in der Wahrnehmungsverarbeitungsstörung. Also es heißt ja nicht, dass das Gehirn anders funktioniert, sondern das Gehirn verarbeitet die Reize anders. Ich würde sagen, dass die Schwierigkeiten in sozialen Kontakten haben, soziale Interaktion, was für uns ganz einfach ist. Ich lächle, also jemand lächelt mich an, ich lächle zurück. Ne? Das ist viel oft falsch gedeutet und auch die Kommunikation. Ne? Also wenn ich eine Hilfe brauche, würde ich um Hilfe bitten. Ich würde sagen, können Sie mir bitte helfen? Ne? Mein Auto hat eine Panne. Das würden Menschen mit Autismus nicht machen und meistens in so einen Meltdown zusammenbrechen. Dann, ja. Ne?
Also angenommen, ich würde, also wir spielen mal ein bisschen rum. Ja. Ich hätte jetzt Autismus und würde hier stolpern und hinfallen und bräuchte jemanden, der mir hochhilft. Würde ich dann da erstmal liegen bleiben und weinen?
Meistens oder? Ja.
Oh nein.
Ja.
Zeit, deinen Garten aufblühen zu lassen. Obi Nienburg ist dein Startpunkt. Eulerstraße 10. Ob blühende Pflanzen, robuste Stauden oder frisches Grün für Balkon und Garten. Hier findest du alles, was deinen Außenbereich lebendig macht. Und wenn du unsicher bist, einfach beraten lassen und die passenden Pflanzen direkt mitnehmen. Alles machbar mit Obi Nienburg.
Oh, das ist ja, sie würden da nicht um Hilfe bitten. Also ja. Sie wären wahrscheinlich noch so, wenn jemand kommen würde, würde fragen, also brauchen Sie eine Hilfe, soll ich Sie stützen? Dann würden Sie sogar Nein schreien.
Ach, Wahnsinn.
Ne? Weil das ist ja für die tatsächlich, die mögen auch keine Berührung. Ne? Mhm. Also es ist ja, ich sag mal, beim Mensch, also das alles, was ich erzähle, ne? Das ist ja Autismus. Autismus ist so ein Schwarz-Weiß. Es gibt nie immer dazwischen. Ne? Und da haben wir Autisten, die Körperkontakt lieben oder Autisten, die Körperkontakt hassen. Ne? Und angenommen würde da so einer liegen und sie würden ihm helfen wollen, irgendwie hochheben, könnte sein, dass die einen Ausbruch bekommen.
Ja.
Weil sie den dann anfassen wollen.
Oh. Wahnsinn, das ist so, sage ich mal, als nicht-Autismus betroffener Mensch total schwierig zu verstehen. Deswegen hake ich da immer so ein kleines bisschen nach.
Deswegen war das ja auch so, ich weiß jetzt nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, mit dem einen Fall, wo der eine Junge verschwunden ist, der autistische Junge, wo sie ihn ganz lange gesucht haben. Irgendwann haben die tatsächlich Lichter, bunte Lichter angemacht und seine Lieblingsmusik, weil das wäre das, was ihm ziehen würde.
Ja, das hätte ihn dann vielleicht wieder zurückgebracht.
Genau.
Ich glaube, ich weiß, welchen Fall du meinst. Der wurde doch dann später irgendwann gefunden. Ne?
Leider, ja. Also nicht leider, ist gut, dass er gefunden wurde, aber... Ja,
unter weniger schönen Umständen.
Genau.
Warum spricht man denn eigentlich heute vom Autismus-Spektrum?
Ja, es ist so eine Geschichte, also früher, also in der ICD-10 war das ja auch so, dass das Autismus aufgeteilt war in frühkindlichen Autismus, Asperger-Syndrom, atypischer Autismus. Und diese Abgrenzung wird jetzt in der ICD-11 nicht mehr sein. Das ist Autismus-Spektrum-Störung aus dem Grunde, dass durch... Also Autisten laufen eine Entwicklung durch, genauso wie wir. Und es kann sein, dass ich mal aus seinem frühkindlichen Autismus, den ich sprechen kann, einen atypischen Autisten auf einmal habe, weil der, ja, nee, nicht richtig, atypischen auch nicht, aber dass er auf einmal spricht und passt nicht mehr in dieses Kriterium frühkindlicher Autismus. So. Ne? Und deswegen ist das jetzt Autismus-Spektrum-Störung, weil die Abgrenzungen ganz schwierig sind in der Diagnostik. Und man hat ja früher gesagt, frühkindlichen Autisten sind ja die, die ja von IQ sind unter ja 70, also in der geistigen Entwicklung, aber wir hatten ja auch welche, die ja Sprache vorhanden war, aber trotzdem, beziehungsweise nee, erstmal Sprache nicht vorhanden war, aber von IQ hier durchschnittlich waren und später hat die Sprache sich entwickelt, mit 6 Jahren oder so.
Gibt es denn krasse Unterschiede zwischen Autismus bei Kindern und Erwachsenen?
Jein. Also es ist, ich kann es nicht sagen. Also es ist hier, ich bin seit 17 Jahren in dem Beruf und mein Papa lacht immer und sagt, du hast ein Scan in den Augen, weil ich irgendwo irgendwie unterwegs war und sagte, oh, das Mädchen ist autistisch. Und Papa sagte, woher weißt du das? Und sagt, na, das und das Verhalten. Also das konnte ich mir merken. Ne? Und im Erwachsenenalter kann man ja auch, also wenn man sich damit auskennt, da hat man so Feinfühler dafür. Deswegen würde ich ja nicht krasse Unterschiede da drin sehen. Ne? Also es ist ja, der Unterschied ist, wie wir therapieren. Mhm. So, ne? Also mit den Kindern machen wir mehr spielerisch, mehr Rollenspiele, mehr Kommunikation mit Karten und so weiter. Und bei den Erwachsenen sind das eher therapeutische Gespräche, weil sie kognitiv viel weiter sind, weil sie wissen, was sie nicht gut können und das dann üben wollen.
Gibt es da auch krasse Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
Auch nicht.
Auch nicht.
Auch nicht. Also früher hat man immer, jetzt will ich nichts Falsches sagen von der Studie, ich glaube, das war 7:1, dass man 7 Jungs hatte, ein Mädchen. Und wir hatten, also meine 17 Jahren konnte man das ja so sehen. Man hatte in der Autismustherapie meistens Mädchen, die einen frühkindlichen Autismus hatten, also die nicht sprachlich, damit geistige Entwicklung. Heutzutage würde ich sagen, das gleicht sich total aus. Wir haben bei uns zum Beispiel im Bassum sehr viele Frauen, erwachsene Frauen, die diagnostiziert werden. Und die werden immer in so späten Alter diagnostiziert, weil Frauen sehr gut maskieren können. Mhm. Und das darf man ja nicht vergessen. Menschen mit Autismus können gut maskieren. Deswegen fallen sie ja nie so auf, aber treffen auf Unverständnis.
Wo du gerade das Maskieren angesprochen hast, ja. Im Umgangssprachlichen heißt es ja Masking oder auf dem Englischen. Warum kann das so langfristig belastend sein und was ist das eigentlich?
Ja, also maskieren heißt ja eigentlich, ich zeige mich so, wie man mich haben möchte. Und dann muss man tatsächlich so selber sehen, ne? Also wenn ich ständig irgendwie eine Rolle spiele, dann macht mich das irgendwann fertig. Irgendwann kann ich nicht mehr. Irgendwann sagt man, ja, ich habe genug von dieser Schauspielerei.
Ist,
ne?
Also
es ist zu anstrengend. Ne? Das ist erschöpfend. Ich habe ja, wir hatten ein autistisches Mädchen bei uns, die war 15, die hat das so toll beschrieben. Die hat gesagt, wenn ich aus dem Haus gehe, ziehe ich einen Schauspieleranzug an.
Oh.
Genau, die hat sich super maskiert, die war in der Schule die Beste, wollte auch immer die Beste sein, weil sie nicht auffallen wollte. Und das war für sie so, ja, ich ziehe meinen Schauspieleranzug an. Und unsere Arbeit war tatsächlich mit ihr, das zu erarbeiten, du brauchst keinen Schauspieleranzug. Du bist gut so, wie du bist, du zeig mal dich, wie du bist. Und das haben wir gut mit ihr geschafft.
War da denn ein krasser Unterschied zu merken zwischen diesem Schauspieleranzug und der eigentlichen Person?
Ich muss tatsächlich sagen, wir haben die eigentliche Person so nie hier richtig kennengelernt. Also sie hat uns die immer beschrieben, aber die war trotzdem, die hat sich immer auch bei uns maskiert. Ne? Aber dadurch, dass unsere Therapie nicht nur das beinhaltet, dass wir mit den Klienten, Klienten sprechen, sondern ja auch die Umfeldarbeit mit einbeziehen, konnten wir ja sehen, wie, ne, von der Beschreibung von den Eltern, ne, von den Geschwistern, wie das zu Hause ist, konnten wir das besser ja einordnen.
Ach, das ist total, also ich finde das total spannend, wie, ja, aber eigentlich auch so, also mir tut das so in der Seele weh, sage ich jetzt mal, wie ein Mensch sich die komplette Zeit komplett maskieren kann, statt einfach, ja, so zu sein, wie man ist.
Genau, und deswegen brechen sie ja so viele zusammen, ne, und dann haben die Burnout, Depression und so weiter. Es ist ja meistens in den Erwachsenenalter so, dass zu den Autismus-komorbide Störung meistens auch dazu kommen. Ne? Und wenn man so eine Depression hat, wir haben ja viele, die hier aus der Klinik getestet werden, weil sie mit irgendwie einem Burnout, Depressionen, Angststörung, Zwangsstörung gekommen sind. Und dann kriegen sie die Autismusdiagnose und dann sagen sie, man hätte ich das bloß früher gewusst.
Ja. Woran liegt das denn, dass die Menschen erst so spät diagnostiziert werden?
Also,
ist das Angst von den Leuten vielleicht auch?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Faktoren. Es kommt darauf an, wie das Umfeld mit denjenigen klarkommt, wie gut man maskieren kann und wie wenig man auffällt. Ne? Also heutzutage ist das tatsächlich so, wir haben öfter Kinder, die aggressiv sind, die richtig auffallen in der Schule. Dann haben wir sie schneller bei uns als so einen, der still in der Ecke sitzt und sich nicht meldet.
Ja, ne? Ja klar, sowas fällt dann natürlich mehr ins Auge,
genau,
als wenn der jetzt
immer
ganz ruhig sitzt und einfach zuhört und so sein Ding macht.
Und man darf man ja auch nicht vergessen, früher zum Beispiel Schultag. Ne? Früher ist ja anders Schultag gewesen. Heutzutage haben wir viel Gruppenarbeit, selbstständiges Arbeit. Und früher war das ja auch so, dass der Lehrer sich hingestellt hat und vorne erzählt hat, macht man das und das. Und wenn jemand das nicht gemacht hat, und dann Holger und du auch. So, ne? Und dann funktionierte das. Und früher gab es ja auch weniger Medien und weniger, also viele waren viel draußen und die mussten ja auch mit raus. Also die mussten ja auch machen. Heutzutage, wenn unsere erwachsenen Menschen mit Autismus erzählen, ich würde gezwungen einkaufen zu gehen, ich würde gezwungen zu bezahlen. Das hat mich fertig gemacht. Und andererseits sagen sie, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich das heute nicht gekonnt.
Mhm.
Ne? Also der Unterschied.
Es ist, also ich finde das total spannend, wie gesagt. Also es ist super interessant. Und es ist ja so, wenn ich mir das richtig notiert habe, dass Menschen, die keinen Autismus haben, werden ja neurotypische Menschen genannt.
Genau.
Richtig? Richtig. Pass auf, jetzt kommt meine Frage. Warum entstehen zwischen neurotypischen und autistischen Menschen oft Missverständnisse?
Weil das erste wortwörtliches Verstehen. Also Menschen mit Autismus nehmen alles wortwörtlich. zum Beispiel, ich kann ja ein super Beispiel dazu erzählen. Bitte. Wir hatten in der Therapie einen Jungen gehabt und als Belohnung durfte er an der Konsole spielen. Und meine Kollegin hat ja da die Konsole angemacht und er hat sich gefreut. Er hat gesprungen, geflattert und so. Ne? Und dann sagte sie ja, bleib mal auf dem Teppich. Der richtete sich wirklich auf dem Teppich und fragte, ist es gut so?
Ach.
Ne? Also so wird sich verstehen. Okay. Also das, was wir selbstverständlich, also unsere Metaphern ne, ja. Nehmen, es kann sein, dass sie sagen, was meinst du damit? Oder ist das jetzt Ironie? Weil die verstehen ja auch, wenn ich Ironie, Sarkasmus, Witze, das lernen sie ja alles mit der Zeit. Ne? Das kann man alles erlernen, aber sie wissen das nicht. Und deswegen entstehen ja auch die Missverständnisse.
Aber ja, da kann ich mir ganz, ganz viele vorstellen tatsächlich. Gerade bei solchen Metaphern ja. Wie bleib mal auf dem Teppich ja und ja. Dann drei Schritte zur Seite, okay, ist das in Ordnung so? Das ist ja Wahnsinn.
Genau.
Also da wäre ich als neurotypischer Mensch im Leben nicht drauf gekommen, dass die Person so reagiert. Mhm. Wie denkst du, kann so eine Kommunikation denn besser gelingen?
Ich würde sagen, wir benutzen keine Ironie, wir reden ganz klar mit denen und geben klare Anweisungen. Es ist nicht möglich. Ne? Unsere Dasein ist ja wirklich so bestimmt, dass wir ja irgendwie ständig irgendwelche Witze machen oder Ironie geben oder ja, wir leben damit. Also ich finde es unmöglich. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man weiß, dass man in einem Umkreis, also beziehungsweise Freundekreis oder sowas, jemanden mit Autismus hat, dass man ganz klar dann irgendwie äußert, das war jetzt ein Witz. Ne? Oder das ist jetzt nicht so gemeint.
Okay, also schon wirklich dann direkt genau. Darauf hinweisen, wie bleibt man auf dem Teppich? Das ist nur eine Redewendung.
Genau.
Du musst jetzt nicht
genau.
Auf dem Teppich bleiben. Das ist ein schönes Beispiel
so tatsächlich.
Welche Rolle spielen denn eigentlich so Empathie und Gefühle bei Autismus?
Das ist ja auch unterschiedlich. Also viele sagen, Menschen mit Autismus haben keine Gefühle. Das stimmt ja nicht. Die sind wirklich sehr sensibel und sehr gefühlsvoll. Die wissen meistens nicht, wie sie die Gefühle zeigen sollen. Und meistens haben die auch Schwierigkeiten bei anderen, die zu erkennen. Ne? Also sie sind ja auch manchmal so in der Sprache, sagen sie meistens das, was sie denken. Ne? Zum Beispiel, es war ja auch ein Beispiel, oh, Frau Tschaikowska, Sie haben so schöne Petbusterchen. Also wenn ich jetzt nicht wusste, es ist ein Autist und so weiter, hätte ich gesagt, das war jetzt unangebracht. Das ist ja auch so. Also deswegen ist das manchmal so schwierig für die zu erkennen, was sage ich, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen. Ne?
Aber also wie sollten Freunde, Partner oder Familienmitglieder das so verstehen? Die sollten dafür schon auf jeden Fall Verständnis aufbringen.
Die sollen Verständnis aufbringen und deswegen klären wir die meisten auch auf, wenn sie bei uns in der Therapie sind, was ist Autismus, woran man achten muss. Und wir stoßen tatsächlich ganz oft auf die Rückmeldung auch der Eltern oder Großeltern, machen wir auch Großelternkaffee, wo die dann sagen, boah, jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich, warum das Kind jetzt zum Beispiel nicht mehr imstande ist, nach irgendwie Kaffee trinken mit Familie noch eine Stunde hier sitzen zu bleiben.
Ne? Ja, man spricht dann ja auch so ein bisschen davon, dass die soziale Batterie einfach komplett leer ist.
Genau.
Ne? Das verstehe ich zum Beispiel auch ganz oft. Wenn ich jetzt am Wochenende mit Freunden unterwegs war, dann denke ich auch so, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Woche Ruhe.
Genau,
nur für mich,
genau.
Alleine. Arbeiten geht dann, aber zu Hause möchte ich dann wirklich nur einfach Zeit für mich haben. Also das verstehe ich wiederum sehr gut.
Also meistens, wenn ich in der Fortbildung bin, dann gebe ich ja den Menschen, damit sie sich da so ein bisschen hineinversetzen können, gebe ich ja so ein Beispiel, wenn ich sage so, ja, heute gewinnen Sie eine Reise nach Tokio, Sie müssen schnell nach Hause, Koffer packen und los. Ne? Sie haben jetzt dreitägige Reise, Sie fliegen dahin, haben Sie langen Flug hinter sich. 3 Tage ist wenig, ich will ja meistens sehen, gehe ich raus, ich probiere das Essen, ich gehe in eine Disco, ich höre mir die Sprache und so weiter. Und plötzlich in der Disco stehe ich da und merke, ich kann nicht mehr. Ne, was mache ich denn? Ne? Und dann kommen meistens die Antworten, ja, dann fange ich an zu schlagen, rauszurennen, mich hinsetzen, zu schreien. Ne? Und ich sage, ja. Und so fühlen sich Menschen mit Autismus jeden Tag.
Ja, also gerade ein sehr gutes Beispiel. Ich war schon 2-mal in Tokio.
Ja.
Und da wirklich diesen Kulturschock zu haben und das alles sacken zu lassen, das ist furchtbar anstrengend. Also stelle ich mir vor, wenn das eine Person mit Autismus macht, was da überhaupt einbrechen muss in diese Person, diese ganzen Eindrücke. Und man hat das ja nicht nur 2 Wochen im Jahr, wo man Urlaub macht, sondern es ist jeden Tag so.
Genau.
Und das ist so, ich glaube, ich würde ganz viel Mittagsschlaf machen.
Ja. Ja.
Das wäre, glaube ich, so mein
Und das ist das, warum manche Kinder zum Beispiel nach der Schule, wenn sie kommen, sagen, ich habe keine Zeit mehr, Hausaufgaben zu machen, ich will es nicht. Oder die Hausaufgaben dauern 3 Stunden, weil das Kind sich dagegen stellt. Ne? Deswegen manchmal brauchen sie ja wirklich so hohe. Ne? Ich setze mich mal hin und mache das Sache, die mich Spaß macht. Und dann setze ich mich an die Hausaufgaben oder ich gehe mal schlafen. Machen viele ja auch.
Ne? Ein Mittagsschläfchen.
Genau. Genau.
Was denkst du, wie inklusiv ist unsere Gesellschaft aktuell wirklich? Gerade mit dem Hinblick auf die Autismuspatienten.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind auf dem Weg, aber es fehlt noch ganz viel. Mhm. Es fehlt wirklich ganz viel. Ne, es fehlt der Verständnis. Ja.
Welche Veränderungen würden autistischen Menschen konkret helfen, wenn du jetzt sofort drei Sachen ändern könntest?
Zum Beispiel Supermärkte. Also da hätte ich es geändert, dass man da irgendwie so eine stille Stunde einführt für Menschen mit Autismus. Das wäre, glaube ich, meine erste Idee. Zweite Idee wäre, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel benutzen sollen, vielleicht mal extra einen Waggon für die oder mal irgendwie extra Platz für die. Das wäre ja super. Und einfach Verständnis von Menschen. Mhm. Dass sie ja auch mal verstehen, dass er nicht, also er oder sie nicht will, sondern nicht kann.
Ja. Also gerade das mit der Supermarkt stillen Stunde, das gibt es ja teilweise in den Großstädten schon.
Genau.
Aber bei uns ja auf dem Land, wir befinden uns ja in Bassum, in einer kleinen Stadt, undenkbar. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, sage ich mal, in Coop eine halbe Stunde eben Ruhe macht. Das können sich die Märkte, ich weiß nicht, ob die sich das so erlauben können.
Keine Ahnung.
Müsste man vielleicht einfach mal austesten.
Vielleicht sollte man sich Beispiele aus den Nachbarländern nehmen. Also es ist tatsächlich so, in Polen, also in meiner Stadt in Polen, wo meine Eltern leben, haben die ja seit Corona eine Stunde für Rentner eingeführt. Oh. Also wirklich von 10 bis 11 ist ja Einkaufen nur für Rentner und da stehen ja auch Security und so und passen auf, dass man da wirklich, und das hat sich so eingebürgert, dass das so ist.
Oh, für schön.
In dieser Stadt.
Ja gut, aber man muss diesen Schritt einfach wagen, das mal auszuprobieren.
Mal ausprobieren, genau.
Ich glaube, das ist einfach
und
das.
Auch mit den Einbüssen mal vielleicht mal rechnen, dass das so nicht passiert, aber ich meine, wenn sich das einbürgert, ne, dann bürgert sich das ein. Also wenn ich ja jetzt in Polen da in meine Stadt bin, dann weiß ich, zwischen 10 und 11 brauche ich ja nicht einkaufen gehen.
Nee. Ne? Das ist ja toll. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über Autismus und so weiter gesprochen, aber wie läuft denn eigentlich so eine Autismusdiagnostik typischerweise ab?
Also die Diagnostik muss durch Mediziner gemacht werden. Also die müssen Kinder bei Kinder- und Jugendpsychiater und die Erwachsenen bei dem Psychiater. Und da laufen meistens mehrere Termine ab. Da wird ja Intelligenztest gemacht. Es wird Diagnostik, also diese ADOS-Autismusdiagnostik gemacht, Fragebögen und so weiter. Also es sind ja mehrere Termine, die stattfinden und anhand von diesen ganzen, was man so rausgefunden hat, Interview und Fragebögen und Testung, wird dann die Diagnose erstellt.
Okay, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer diesen Podcast gehört haben und denken so, vielleicht sollte ich mich auch mal testen lassen. Mhm. Woran erkennt man sowas? Oder was würdest du jemandem sagen, der das jetzt gehört hat und vielleicht das Gefühl hat, ich könnte auch Autismus haben?
Das ist ja auch schwierig zu sagen, weil Autismus ist ja auch schwer zu erkennen, weil der diagnostisch sehr nah an ADHS liegt. Ne? Also wir haben ganz viele, die ja früher ADHS-Diagnostik hatten. Depressive Menschen zeigen auch ganz oft autistische Verhaltensweisen. Nicht alle, aber manche. Und deswegen kann ich ja nicht sagen, jetzt haben sie das und das und das und das, gehen sie, machen sie mal Diagnostik, ist schwierig. Also es ist, man muss mal wirklich seine Kindheit so ein bisschen durchgehen, weil das Leidenspensum muss ja schon länger sein. Ne? Also es kann ja nie sein, dass ich von heute auf morgen nicht mehr einkaufen gehen kann, habe ich Autismus. Das ist nie so. Ne? Also der Leidensweg ist ja schon ein bisschen länger. Nee, da kann ich die Frage tatsächlich nicht so beantworten und sagen, so achten Sie darauf und dann haben Sie Autismus.
Ja, da sind ja auch letztendlich die Psychotherapeuten dann die richtigen Ansprechpartner dafür.
Genau.
Also sollte man sich an die direkt wenden.
Korrekt? So ist es.
Okay. Welche Unterstützungsmöglichkeiten helfen denn wirklich?
Auf jeden Fall Therapie. Also das kann ich nicht anders sagen. Also ich muss meine Mitarbeiter auch loben. Die machen super tolle Arbeit und bringen die gut auf den Weg, weil wir auch Therapeuten als Dolmetscher für die so ein bisschen sind. Ne? Also auch manchmal, wenn sie nicht weiter wissen, sagen wir, okay, dann kommen wir mit, begleiten mich zu einem Arbeitstermin oder Arbeitsamttermin oder mal in der Schule mit der Schulbegleitung sprechen und was weiß ich. Also wir machen wirklich vieles. Deswegen hilft unsere Therapie so gut. Die Frage war, was hilft, ne?
Genau.
Verständnis von Angehörigen, das hilft ja auch schon sehr viel. Und das hören wir ganz oft ja auch von den Eltern, wenn sie das so erfahren, wo sie sagen, boah, dass ich schon weiß, dass er wirklich nicht kann oder nicht nur nicht will, dann weiß ich, wie ich reagieren soll. Entspannung, Achtsamkeit, das hilft ja auch. Ja,
so. Wir haben vorhin in so einem kleinen Nebensatz, so ganz nebenbei, über Social Media gesprochen.
Ja.
Was hältst du denn von diesen ganzen Social Media Autismus Selbstdiagnosen?
Schrecklich.
Da gehen die Nackenhaare direkt hoch.
Ja, wirklich schrecklich. Vorher war das irgendwie ADHS, jetzt ist das Autismus und jeder nennt sich, boah, ich habe das jetzt nicht gemacht oder das nicht geschafft, bin Autist. Und ich finde das so ungerecht gegenüber den Menschen, die ja wirklich Autismusdiagnose haben, weil durch solche Aussagen haben die Menschen mit Autismus Schwierigkeiten, die Hilfen zu bekommen, die sie wirklich brauchen. Weil jeder Zweite sagt jetzt, ja, das ist autistisch, was ich hier mache. Ne? Das ist,
ja, und dadurch bleiben
deswegen finde ich das also wirklich schrecklich.
Ja, und die Personen, die halt wirklich die Hilfe benötigen, genau, bleiben dann so ein bisschen auf der Strecke. Ne? Deswegen,
genau, ja,
kleiner Aufruf an euch da draußen, bitte, bitte keine Selbstdiagnosen. Sucht euch fachärztliche Hilfe. Das ist das Wichtige dabei. Wir haben ja nun wirklich auch ein bisschen über Therapie gesprochen. Gibt es da noch Selbsthilfegruppen bei euch?
Ja. Also wir haben ersten Mittwochs des Monats in Bassum hier eine Selbsthilfegruppe für junge Erwachsene. Mhm. Also ich sag mal für junge, weil das wirklich nur so zwischen 20 und 30 alle sind. Also es gibt ein paar Ausnahmen, aber so das Alter ist ja so zwischen 20 und 30. Und meine Kollegin führt ehrenamtlich eine Selbsthilfegruppe in Bruchhausen-Vilsen einmal im Monat. Das sind die, sag ich mal, die Älteren. Genau.
Okay. Das sind unsere, in welchem Alter ist es da so?
Ich glaube, die Jüngste war 32. Ne? Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber da sind deutlich die Älteren, die im Beruf sind, die Familien haben. Und die haben ganz andere Themen als unsere junge Erwachsene.
Ja,
wir haben ja auch die Kinder die oder Jugendliche, die bei uns in der Gruppe, also in der Therapie sind, haben wir auch Sozialkompetenzgruppen. Also wir haben mehrere Sozialkompetenzgruppen. Die kann man aber besuchen, wenn man ja die Therapie bei uns besucht.
Wie ist das denn eigentlich, wenn, boah, das wird jetzt wahrscheinlich eine ganz schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt so pauschal beantworten kann. Wenn, wir nehmen mal klassische Rolle, Mutter, Vater, zwei Kinder. Wenn die Mutter also Autismus hat,
ja,
wie, also da dann das Leben zu managen, stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor. Gerade wenn es jetzt so kleine Kinder sind im Alter von 2, 3, 4 Jahren.
Obwohl ich muss sagen, da sind die Frauen organisierter drin. Ich glaube, das liegt daran, dass man früher wirklich klischeehaft die Menschen erzogen hat. Ne? Mädchen haben immer Puppen zu spielen gekriegt, Jungs haben Autos zu spielen gekriegt. Und die Mädchen wurden von Anfang an herangezogen, Frau zu sein, ne, sich um Familie zu kümmern, ne, mit Puppe spielen. Also es ist ja immer so diesen Rolle spielen. Dadurch fielen die auch schwerer auf, ne, weil sie ja diese soziale Rollen spielen konnten. Und ich glaube, da werden sie immer in so ein Klischee reingeschmissen, wie sie dann durchführen. Weil von vielen Frauen mit Autismus habe ich schon gehört, das gehört sich hin. Ich muss Familie gründen, ich muss Kinder bekommen, ich muss einen Beruf erleben und, ne? Also wirklich, weil sie sich da auf sich alles rauf, ja, nennt man das, pushen, was sie alles machen müssen, bringt ja natürlich die auch dazu, dass sie dann zusammenbrechen.
Also diese klaren Ziele, ich muss Ausbildung machen oder Studium machen,
genau,
muss arbeiten, muss einen Mann finden, muss also, ja, das ist dann so dieser innere Zwang, der vielleicht einfach so ein bisschen da ist, oder?
Ja, man darf man ja auch nicht vergessen, Menschen mit Autismus sind sehr zielstrebig. Sie arbeiten, also sie funktionieren nach Zielen. Ne? Wenn ich ein Ziel habe, dann funktioniere ich ja. Wenn ich zum Beispiel, wir haben ja so oft Kinder, die sagen, warum muss ich in der Schule das lernen? Das brauche ich doch gar nicht. Das brauche ich doch gar nicht. Und denen das zu erklären, und die haben so tolle Argumente, dass man dagegen schlecht argumentieren kann. Das ist ja wirklich so, dass man wirklich einfallsreich sein muss. Aber wenn sie ein Ziel haben, ich werde Astronaut zum Beispiel, dann wissen sie, was gehört dazu, dass ich Astronaut werde. Und so verfolgen sie ihren Ziel.
Ja,
und so ist es bei Frauen auch. Ich muss eine Familie gründen, ich muss Kinder haben. Das ist ja auch irgendwie ein Ziel, das ich für die Gesellschaft, ne, ich will in der Gesellschaft integriert werden, es gehört sich hin.
Wahnsinnig spannend. Also ich kriege da gerade so ein kleines bisschen, so, ich denke halt einfach gerade parallel drüber nach, wenn jemand jetzt sagt, so, ich möchte Feuerwehrmann werden. Für Feuerwehrmann brauche ich Sport, brauche ich ein bisschen Mathe meinetwegen, brauche ich Bio,
genau,
aber ich
da
brauche dafür, ja, Religion, Deutschunterricht, ist ja, genau, völlig egal, brauche ich nicht, gebe ich mir dann keine Mühe. Und da dann gegen zu argumentieren, das ist wirklich richtig schwierig.
Ist ja schwierig.
Weil im Grunde ist es ja so.
Ja.
Aber es muss ja trotzdem gelernt werden.
Genau, genau.
Was würdest du Menschen sagen, die gerade erst erfahren haben, dass sie autistisch sind?
Dass das nicht schlimm ist. Sie sind genauso Menschen wie früher. also Persönlichkeiten. Und ich sage immer, Menschen mit Autismus sind tolle Persönlichkeiten. Also ich liebe alle meine, sonst würde ich nicht so lange hier in dem Beruf, glaube ich, stecken. Und dann würde ich sagen, machen Sie sich auf den Weg. Wenn Sie Hilfe brauchen, machen Sie das. Suchen Sie sich die Hilfe.
Was können Eltern tun, wenn ihr Kind möglicherweise im Spektrum ist? Genau das Gleiche im Grunde, dann, ne? Hilfe suchen.
Genau, Hilfe suchen. Da würde ich ja tatsächlich mit jemandem sprechen. Momentan ist es tatsächlich so, weil früher hat man gesagt, gehen Sie zu sozialpädagogischen Zentrum. Ne? Mhm. Die helfen Ihnen weiter, die gucken, ob Sie Diagnostik machen und so weiter. Heutzutage sind die Diagnostikzentren überlaufen. Also wirklich, wirklich überlaufen. Aber man kann man ja auch im Kindergarten, also wie gesagt, viel Personal ist schon ganz gut geschult. Wenn nicht, dann holen Sie sich auch die Hilfe bei uns und fragen uns ja auch mal zwischendurch. Aber man könnte mal mit Erzieher oder mit dem Lehrer in der Schule sprechen. Man könnte man ja auch mit Sozialpädagogen reden, ne? Also so Erziehungshilfe sich holen, Familienhilfe, ne, beim Jugendamt mit einschalten. Also da könnte man tatsächlich sich Hilfen holen.
Ja, es gibt doch mehr Möglichkeiten, als ich dachte tatsächlich.
Genau.
Aber wir kommen fast zum Ende, wir sind gleich schon soweit. Aber zwei kleine Fragen habe ich noch an dich.
Ja.
Und zwar, welche Sache sollte wirklich jeder über Autismus wissen? Ich weiß, ich stelle immer gemeine Fragen, ich gebe es dazu.
Ja, wir haben von am Anfang ganz darüber gesprochen, dass Autismus ein breites Spektrum Störung ist und was jeder wissen soll. Menschen mit Autismus möchten gerne so sein wie neurotypische Menschen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man die nicht ausschließt, sondern man wirklich mal auch mal die Chance gibt, in die Freundekreise mit reinzukommen.
Mhm. Und jetzt die allerletzte Frage, last but not least. Wenn du einen gesellschaftlichen Mythos über Autismus sofort abschaffen könntest, welcher wäre das?
Dass Menschen mit Autismus Ordnungshüter sind.
Ordnungshüter?
Ja, weil viele sagen, Menschen mit Autismus lieben Ordnung, Struktur. Ja, ist so, aber es gibt auch Menschen mit Autismus, die chaotisch sind und in ihrem Chaos alles finden.
Ah ja, das kenne ich. Aber gut, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. War super spannend,
danke
und
auch
mega
für die
interessant. Und bis zum nächsten Mal.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört auch unbedingt bei unseren weiteren Podcast-Folgen rein. Bei Auf Schritt und Tritt sprechen wir regelmäßig über persönliche Geschichten und Menschen, die etwas zu erzählen haben. Oder hört bei unserem Kurzpodcast Retro-Schnack rein, um alte Geschichten aus unserem Archiv der Mediengruppe Kreiszeitung neu zu erleben. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.
Diese Folge wurde präsentiert von Obi Nienburg. Rein, beraten lassen, durchstarten. Alles machbar mit Obi Nienburg.